Digital wird euch präsentiert von Meierstrom. Installiert, funktioniert.
Da kommt wieder die Sendung, die Technologie auf den Sockel stellt und dann Götzendienst leistet. Das ist das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Suse, alles aus der digitalen Welt.
Und da ist auch wieder der Moderator, der es nicht erwarten kann, bis die Zukunft angefangen hat. Ich bin der Matthias Schüssler und hier im Studio ist auch der Maggie.
Hallo miteinander.
Wir reden in dieser Sendung, ich glaube, ihr habt es gemerkt, über Technik. Manchmal bleiben wir an der Oberfläche, betrachten die Sache aus der Sicht des Anwenders. Und manchmal wagen wir uns ein bisschen weiter vor, erforschen das Innere von diesen Computern und schauen, was da in dem Internet so passiert. Und heute ist wieder eine von diesen Expeditionen angesagt, die uns in computertechnische Abgründe führt. Ich würde sagen, es wird eine ziemlich waghalsige Entdeckungsreise. Es geht darum, wie moderne Software entsteht und wie man sie auch auf Leistung trimmt und so. Wir reden über die parallele Programmierung und Maggie, das heisst jetzt nicht, dass mehrere Entwickler gleichzeitig das Gleiche machen und der dann gönnt, der am schnellsten war, oder schon?
Nein, aber also mit dem Parallel das Gleiche machen, das ist ein moderner Ansatz beim Programmieren. Also Parallel Programming, Pair Programming, was es gibt. Das hat eigentlich überhaupt nichts mit dem Sendungsthema zu tun, aber du bist relativ nah.
Also, und hast auch nicht zielt. Dann zwei machen das Gleiche. Und
dann machst du es eigentlich sogar am gleichen Kompi. Also hast du eigentlich eine Tastatur und der andere schaut zu.
Und das machst du, weil du das Gefühl hast...
Also es ist nicht nur, weil du das Gefühl hast, ich habe das so schon gemacht in einer Firma und es gibt einfach viel... Es hat mehrere Vorteile. Es gibt bessere Code von Anfang an, weil du halt das Vier-Augen-Prinzip hast. Aha. Und einen, der die ganze Zeit ein bisschen anders überlegt. Also du rennst ja nicht in eine Richtung, wo du dir nie das Gefühl hast, es sei gut, aber der andere merkt dann ziemlich gleich vielleicht, dass sie falsch ist. Und es hat einen anderen Vorteil, dass alle immer ein bisschen Bescheid wissen über den Code. Und also du kannst dann die Pairs auch wechseln, so innerhalb der Woche. Und das macht eigentlich recht viel positive, hat recht viel positive Effekte,
also finde ich. Gut, parallel ist wichtig, irgendwie merke ich gerade. Aber wir haben jetzt eigentlich das Thema, wo es darum geht, dass Programm streng Bestandteile nicht hintereinander, sondern nebeneinander abgearbeitet werden. Kann man das so sagen?
Ja, das stimmt. Also das herkömmliche Programmierparadigma war eigentlich, dass man eben genau so sequenzielle Sachen gemacht hat, dass man gesagt hat, mach zuerst das, dann mach das andere, dann machst du wieder das nächste. Und dann hat der Computer das eigentlich einfach so abgearbeitet. Und so die modernen Computer haben ja, also bis zu Handys und alle, haben eigentlich mehrere Prozessoren. Also die können eigentlich Sachen parallel erledigen. Die können, weil die haben zum Beispiel 4 bis 8, ist ganz normal bei jedem Kompi drin zu haben. Und die können Rechenleistungen parallel machen. Und das willst du eigentlich auch ausnutzen in der Software.
Warum?
Ja, weil also die einfache Rechnung ist natürlich, es stimmt nicht ganz genau, wenn man es richtig rechnet, aber wenn man Arbeit aufteilt auf 2, dann ist sie einfach doppelt so schnell gemacht. Also konkret, wenn du bis 100 zählst und du hast 2 Prozessoren, wo einer bis 50 zählt und der andere von 50 bis 100, dann bist du doppelt so schnell fertig.
Genau. Und das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen mit dieser modernen Prozessorenarchitektur zu tun, dass man bis... Also ich lasse mich jetzt nicht auf den Test raus, weil ich weiss nicht mehr genau, bis wann das war. Aber lange Zeit hat man einfach die Taktfrequenz immer hochgeschraubt. Man hat probiert, die Prozessoren schneller zu machen, indem man sie einfach schneller taktet. Also sie rechnet schneller, so ein Rechenzyklus ist kürzer und es hat mehr von denen in einer Sekunde. Mhm. Und das hat lange Zeit funktioniert. Und irgendwann mal sind sie dann halt einfach immer heißer geworden und da ist man so ein bisschen an eine Grenze gestoßen.
Ja, und auch vom Stromverbrauch her, oder? Also sie sind nicht nur heißer geworden, sie haben auch mehr Strom verbraucht durch das.
Mhm. Und dort hat dann, also Intel ist dort, glaube ich, auch, die haben das ja lange Zeit noch betrieben mit denen, einfach immer schneller, schneller, schneller. Und AMD ist dann auch mal so ein bisschen davon gelaufen, indem sie das viel früher gemacht haben mit diesen verschiedenen Kernen und dieser Parallelisierung.
Das weiß ich nicht einmal, ja, da... Ich traue ich jetzt auf jetzt deine Behauptung. Ja, eben, also du hast schon von diesen Strängen geredet. Eben. Und eigentlich tun wir jetzt, man schaut dann als Programmierer Also wenn man all das als Programmierer auch entscheidet, man kann auch den Prozessor respektive den Compiler entscheiden lassen, aber das ist ein anderes Thema. Aber wenn man sich entscheidet, dann kann man sagen, zum Beispiel der Teil, der kann den einen Prozessor machen und die andere Zeit kann den anderen Prozessor machen. Und das kann man als Programmierer so aufteilen in genauso streng, wo eben genau parallel oder auch hintereinander können ablaufen. Das ist einem Programmierer dann egal. Es muss einfach können parallel auch laufen.
Und wie entscheidet dann, also in so einem modernen Betriebssystem passieren ja ganz viele Sachen gleichzeitig. Also da läuft ja nicht nur dein Programm, sondern da laufen dann auch so Hintergrundaktivitäten. Das ist ja wahnsinnig, wie viele Sachen das da, also da hat es hunderte von Prozessen und wenn die alle auch noch so Parallelisierung machen, dann ist ja das fast unüberschaubar. Und wer entscheidet dann, was jetzt wo auf welchem Prozessor?
Also da hast du eigentlich so einen Scheduler, der das entscheidet. Das heisst, und das kann man sich vorstellen wie einfach eine ganz lange Reihe und der nimmt dann den ersten Prozess raus und sagt, okay, du kommst jetzt da wieder mal ein paar Millisekunden oder Nanosekunden Zeit über auf diesen Prozessor, dann nehme ich dich wieder weg und dann tue ich das nächste drauf. Also es passiert schon, auf einem Prozessor laufen die Prozesse eigentlich dann parallel ab. Also, obwohl es eigentlich immer noch hintereinander läuft, aber sie mischen sich untereinander. Es ist nicht so, dass einer muss fertig laufen und dann kommt der nächste. Und das kann man natürlich auch ein bisschen steuern. Man kann auch ein bisschen sagen, was muss jetzt unbedingt zuerst fertig laufen, bevor das nächste kommt. Mhm. Aber das ist eigentlich der Scheduler, der das dann macht.
Und für die Leute, die jetzt vielleicht schon nicht mehr viel verstehen, also man kann sich einfach vorstellen, dass was für ein wahnsinnig komplexes Gebilde so ein modernes Betriebssystem mit all diesen Abläufen ist. Und ich finde einfach immer erstaunlich, dass das kein Puff gibt, dass man wirklich die Rechenschnipsel so gut kann verteilen und das eigentlich in aller Regel gut funktioniert. Aber funktioniert es dann immer gut, oder?
Ja, eben da kommt ein kleines Problem, oder, von den Daten. Also entweder kann man so programmieren, dass eben genau zwei Prozesse können laufen. Also wir reden von Threads, da können wir nachher noch schnell drauf.
Fäden.
Genau. Wir reden jetzt mal von Prozessen, können nebeneinander laufen, ohne dass sie miteinander etwas zu tun haben. Also eben, wie vorher mal in dem Beispiel gesagt, der eine zählt bis 50 und der andere zählt von 50 bis 100. Und da haben die Daten ja nichts miteinander zu tun, müssen auch nichts voneinander wissen. Und wenn man so programmiert oder mit diesen Überlegungen im Hintergrund oder Algorithmen wählt, die genau so Unabhängigkeit haben, dann hast du eigentlich eh kein Problem. Das Problem kommt erst dann, wenn die miteinander reden zwischendrin oder wenn die Daten austauschen wollen. Das heisst, wenn jetzt der eine wird erst anfangen zu zählen, wenn der andere schon bei 50 ist. Und dann musst du dir genau überlegen, wie schaffst du jetzt Daten vom einen Prozessor, der vielleicht auf dem läuft, mit dem anderen wieder im richtigen Moment zu reden. Mhm. Da gibt es verschiedene Varianten. Du kannst entweder Daten von Anfang an schützen. Also das heißt, du hast wie so ein Schloss rundherum binden, das heisst auch Lock auf Englisch. Und darf immer nur einer gleichzeitig das Lock aufmachen, auf denen arbeiten, dann macht es wieder zu. Und dann nimmt der nächste Prozess Daten, macht es Schloss wieder auf, schafft drauf und macht es wieder zu. Oder du sagst zum Beispiel, du kannst so Message Passing machen. Du sagst einfach, der ein Prozessor, wenn der fertig ist, schickt dem anderen ein Signal und sagt, hey, ich bin fertig. Und der andere wartet eigentlich auf das Signal, bis er loslegt.
Also, wenn du das so erzählst, dünkt mich, das sage ich ganz ähnlich, wie wenn verschiedene Leute am gleichen Projekt arbeiten. Dann musst du auch schauen, dass dass jeder für sich ein bisschen werkeln kann, weil wenn du alle 5 Minuten dich wieder absprechen musst, dann kommst du nie hin, weil dann ist es nicht effizient. Aber wenn du auch 5 Wochen lang jeder für sich bastelt und dann am Schluss schaust, was dabei rausgekommen ist, dann ist es wahrscheinlich nicht mehr so, dass das die Resultate dann zu einem Projekt zusammenbinden kannst, oder? Weil dann ist das viel zu weit auseinandergelaufen. Genau. Kann man sich das so ein bisschen vorstellen, dass ich wirklich muss entscheiden, wie häufig stimme ich die verschiedenen Bestandteile miteinander ab. Und wenn ich das häufiger mache, dann ist es vielleicht nicht mehr so schnell. Weil dann, oder eben, wenn ich die Daten, das Log drauf tue, dann muss natürlich vielleicht so ein Thread dann warten, weil er nicht dran ankommt. Und wenn ich es aber fast nie mache, dann können einfach die Sachen so weit auseinanderlaufen, dass es nicht mehr zusammenpasst. Ist das?
Also mit der Geschwindigkeit, das ist garantiert so. Also eben wenn du musst warten auf einen anderen Prozess oder in deinem Beispiel auf eine andere Person, dann ist ganz klar, dass du langsamer bist, weil du genau die Wartezeit hast. Aber da kannst du auch entscheiden, wenn du das Beispiel bringst mit Personen und einem Dokument schreiben. Du kannst sagen, du machst ein grosses Schloss um das ganze Dokument herum, oder du sagst, du machst es schlauer und du machst um jeden Abschnitt ein Schloss rundherum. Und dann können ganz viele Leute zwar am gleichen Dokument arbeiten, aber an einem anderen Ort. Und dann stört es einander nicht mehr und dann hast du viel weniger Contention, sagt man dann. Also eigentlich, dass du musst warten aufeinander. Da können verschiedene Leute, und da kannst du genau die sagt man dann fine-grained, also feiner machen, dass du eben genau Daten an feineren Stellen schützt als das ganze Grosse. Und das geht mit deinem Beispiel sehr gut auf, ja. Finde ich.
Klingt anspruchsvoll. Also das ist nicht mehr so wie früher beim sequentiellen Code, wo man einfach, da ist ja, hat eine berühmte Spaghetti-Code gegeben, ja. Wo man einfach mal so ein bisschen angefangen hat und dann so sich in eine Richtung entwickelt und am Schluss ist vielleicht ein Programm rausgekommen, das funktioniert hat. Aber das klingt schon so, als ob man sich da am Anfang viel mehr Gedanken muss machen, bevor man losleitet. Also man muss sich genau überlegen, wie man sein Programm strukturiert, wie man die Daten, wie die angelegt sind, wie die verwaltet werden.
Ja, ich glaube, es ist jetzt schon wieder einfacher geworden, als auch schon, weil es gibt jetzt ganz viele Datenstrukturen, wo einem Programmierer schon helfen, dass man das richtig macht, schon von Anfang an, ohne dass man so viel muss überlegen. Und eben, man kann es auch am Compiler ganz überlassen. Man sagt einfach, man schreibt das Programm und der Compiler, das ist dann der, wo das eigentlich von dem Code, den du schreibst, in die maschinenlesbare Sprache übersetzt für den Maschinencode. Und die sind heutzutage recht schlau und die merken auch, wenn du siehst, dass gewisse Code kannst parallel laufen, weil die unabhängig sind voneinander, dann tut der das automatisch für dich schon parallelisieren. Und du kannst auch eben, wie ich schon gesagt habe, die Algorithmen so wählen, dass du eben das Problem gar nicht hast, sondern dass du einfach kannst, das Thema funktionale Sprache, wo du einfach kannst stateless Algorithmen drauf loslassen.
Ich kann mich erinnern, dass wo Apple das, bin nicht mehr sicher, ob es Mountain Lion oder Lion war, dann hat es dort als grosse Neuerung das Grand Central Dispatch drin gehabt. Und das haben sie so dargestellt, glaube ich, irgendwie mit so einem Bahnhofsvorstand oder mit so einem, wo mit Güterzeug umrangiert oder irgendwie so ist das gewesen. Und dort ist eigentlich, das haben sie sich wahnsinnig viel Mühe müssen geben, um das den Journeys erklären, die da nicht so firm gewesen sind auf dem Gebiet. Und das ist aber, glaube ich, so ein Mechanismus im Betriebssystem, wo das genau erleichtern sollte, dass du als Programmierer relativ einfach kannst in deinem Code so Marken setzen, was
darf parallelisieren und was nicht. Genau.
Und das Betriebssystem kümmert sich dann darum, wie das verteilt wird. Und eben, du weißt als Programmierer nicht, ist das jetzt eine alte Maschine, die vielleicht nur zwei Kerne hat, oder ist es eine super High-Power Kiste, wo es irgendwie 24 Kerne gibt und darum braucht es da relativ viel Intelligenz, dass man das gut kann verteilen kann. Vielleicht reden wir darüber, ein bisschen andeutet, haben wir es, warum man es macht. Man macht es, weil es geht, weil die Architekturmaschinen das unterstützen. Aber gibt es auch sonst Gründe noch?
Ja, ich glaube, also es geht wirklich schon hauptsächlich um die Effizienzsteigerung, die ich jetzt da sehe. Also ich glaube, durch andere Gründe, nur so zum Spass, machst du das eigentlich das Leben ja nicht schwer. Also ich glaube schon nicht, dass das irgendwie so jemand macht, nur weil man es aus Prinzip kann.
Man kann sich natürlich vorstellen, dass man so ein Programm dann nicht nur auf mehrere Prozessor-Kern verteilt, sondern auch auf mehrere Computer.
Ja, das. Ich glaube, das geht einfach nicht ganz ein, weil du dann ganz andere Zeiten hast zwischen denen, oder? Du musst mit ganz anderen Latenzzeiten rechnen. Also das Paradigma ist im weitesten Sinn schon das Gleiche, aber wenn du unter einem Prozessor hast, hast du zwar auch eine ziemlich grosse Latenz, zum Daten austauschen, weil sie über den Systembus müssen, oder vielleicht haben sie auch einen gemeinsamen Memory-Bereich, aber das sind wieder andere Architekturen von den Prozessoren, die es gibt, wo es dann ein bisschen schneller geht. Aber du hast immer eine gewisse Latenz, wenn du die Daten austauschen musst. Und wenn du dann noch auf verschiedenen Computern hast, dann hast du noch eine Netzwerklatenz drin und die ist also um ein Millionenfach höher, als wenn du das am gleichen Kompi hast. Darum kann es schon sein, dass vielleicht Algorithmen im weitesten Sinn ähnlich funktionieren für das parallele Programmieren wie das Verteilen, aber das Problem an sich ist schon ganz anders.
Man müsste viel grössere Stückchen können zerteilen.
Und es ist dann auch viel komplizierter zum Rechnen. Und wir haben ja vorher noch angesprochen wegen dem Performance-Gewinn, oder? Das habe ich auch gross gemerkt, so, wenn wir Projekte hatten, wo wir dann auf parallele Algorithmen umgestellt haben, dann sind die zum Teil langsamer gelaufen, als wenn man es sequenziell laufen lassen hat. Allein darum, weil der Overhead, um genau die Daten aufzuteilen.
Also der Verwaltungsaufwand.
Der Verwaltungsaufwand ist viel grösser gewesen als der Effizienzgewinn. Es gibt da so eine, ich glaube, das ist Amdahls Law oder so, das ist so eine Formel, wo man kann den Speed-up berechnen, wo man dann effektiv hat. Und der hängt dann wirklich, dann sieht man, das ist nicht linear. Also man kann nicht einfach sagen, vier Prozessoren ist viermal so schnell.
Ja, sondern also man muss dort, und ich würde sagen, der ist relativ gross, wahrscheinlich der Verwaltungsaufwand. Also auch je nach...
Unter Umständen schon, ja. Also wir haben ja vorher ganz kurz darüber geredet, Prozesse und Threads. Also ein Prozess ist so wirklich ein
abgeschlossenes Programm, kann man sagen. Einfach, genau. Dass es nicht unbedingt ein Fenster muss haben. Klassischerweise hat das Programm ein Fenster, das man sieht oder irgendetwas an der Oberfläche, aber ein Prozess kann auch etwas sein, das irgendetwas macht, ohne dass man es sieht am Bildschirm.
Genau, und der eigentliche Unterschied zu dem Strang oder Thread, wie wir vorher gesagt haben, ist, dass ein Prozess einen eigenen Adressraum hat im Memory. Also der braucht relativ viel Aufwand, den muss man aufsetzen auf dem Memory, der arbeitet darauf und der teilt sich kein Memory, also kein Speicherbereich mit einem anderen Prozess. Und Threads werden meistens von Prozessen dann gestartet und die laufen im gleichen Adressbereich ab. Und die sind viel leicht, man sagt dann auch leichte Prozesse, also sie sind viel leichter als der eigentliche Prozess. Und man schafft darum auch mit diesen Threads, wenn man parallelisiert, weil die viel leichter sind. Der Verwaltungsaufwand wird dann ungemein geringer.
Ja, aber durch das, dass die im gleichen Speicherbereich laufen, müssen sie natürlich auch sich anständig verhalten. Und eben dann darf nicht der eine Thread darf dann am anderen den Speicher, wo der gerade drauf hat wollen, arbeiten, wegnehmen und so Sachen. Also wenn man, eben, es tönt jetzt alles wahnsinnig fehleranfällig und ich behaupte jetzt einfach, da kann auch wahnsinnig viel schief gehen.
Das ist genau so. Also was man viel hört, ist eben das Deadlock. Das kommt eigentlich meistens vor, wenn man irgendetwas von parallelen Programmieren hört. Und das ist genau der Fall, wenn du zum Beispiel 3 Prozesse hast, das passiert das schon bei 2 Prozessen, aber und bei 2 kann man sagen, ja, wenn der eine auf Daten wartet, wo der andere genau das Schloss aufgemacht hat und der andere wartet immer wiederum auf Daten, wo der die andere dann eben genau Schluss aufgemacht haben. Und dann warten beide genau auf die anderen Daten und niemand kommt weiter. Und das ist dann ein Deadlock, das heisst, also das Programm bleibt dann einfach stehen.
Also das ist auch das, was, wenn Menschen zusammenarbeiten, auch gerne passiert, indem der eine findet, ja, der andere müsste jetzt zuerst etwas liefern und der andere ist aber genau gleicher Meinung.
Genau.
Und dann warten beide und es passiert nicht mehr.
Das und ist dann das klassische Deadlock.
Ist das alles, was kann...
Nein, also was man auch viel gehört, ist Race Conditions. Das ist so, das klingt gefürchtet von Anfang an. Ist aber ziemlich einfach zu verstehen, wenn man es mal genau angeschaut hat. Weil es ist eigentlich, wenn du eine Variable liest, der Variable hat einen Wert im Programmieren. Und der eine Prozess liest die Variable und liest zum Beispiel ein 1. Der andere liest gleichzeitig auch die Variable und liest auch ein 1. Beide Prozesse tun die Variable um 1 inkrementieren, das heisst 1 dazurechnen. Rechnen also beide 2, auf 2 kommen beide, schreiben beide das wieder zurück und dann ist die Variable 2. Aber effektiv, wenn du es sequenziell würdest machen, dann müsste ja nachher 3 sein, weil das ist 1 plus 1 plus 1 gibt 3. Und dort hast du genau das Problem, dass du eben so Race Conditions hast, das heisst, dass die Variable von beiden in einem falschen Zustand gelesen wird. In dem Sinn falsch, weil sie eben eigentlich dann schon weiter müsste sein.
Tja, und dann kann es ganz komische Fehler geben und Fehlersuche ist dann wahrscheinlich auch...
Fehlersuche ist halt sehr schwierig, oder?
Relativ unangenehm, ja.
Weil eben dann hast du auch das mit dem Speicherbereich, oder dass der ein Prozessor vielleicht... Also wenn Threads auf einem Prozessor nacheinander laufen, die genau das Richtige sehen, aber wenn sie nicht die gleiche Memory, nicht den gleichen Speicherbereich benutzen, dann muss der Prozessor zuerst zurückschreiben und dann erst muss wissen, dass der Speicher jetzt geändert hat und muss wieder laden. Und das nennt man dann wirklich, dann muss man den Cache von dem Prozessor invalidaten. Und das ist dann nochmal einen Schritt komplizierter. Das ist dann, musst du eigentlich wirklich dann explizit dem Prozessor sagen, jetzt müssen neu lesen.
Eben,
du musst so ein Signal ausschicken.
Wahrscheinlich lässt sich ja das nicht immer 1:1 auch, also so Fehlerzustände treten ja dann nicht immer gleich auf, oder? Also wenn du ein sequenzielles Programm hast, dann ist das im Idealfall, macht es immer am gleichen Ort einen Fehler. Aber wenn du so parallel programmierst, kann es ja sein, dass dann mal eben der eine Thread der Faden ein bisschen langsamer läuft wie der andere, weil einfach das Betriebssystem das nicht immer gleich verteilt. Und das heisst, dann hast du einmal einen Fehler, wenn er einmal auftritt, weil halt eben der eine vielleicht schneller war und wenn der andere schneller ist, tritt dem Fehler nicht auf. Wie geht man da das an?
Ja, das ist jetzt recht lustig, weil das ist eigentlich genau die Masterarbeit, die ich jetzt respektive übernommen habe von meinem Doktorand. Wo eigentlich, er macht genau das Deadlock Detection auf so parallele Programme. Und er macht das wirklich einfach so mit, es gibt natürlich verschiedene Varianten, wie das kannst machen, aber er macht es jetzt so, dass er einfach Tests generiert. Und zwar Tests werden geschaut, ob die legal sind, also ob das funktioniert sequenziell. Und dann macht er einfach, schaut er mal und lässt drauf loslaufen. Und er testet genau, ob zu einem Deadlock kommst oder nicht. Also es ist wirklich ein Zufallstreffer, wenn du es findest. Aber dass du immer mit der gleichen Seed anfängst für Zufallszahlen, kannst du den Lauf dann genau wieder reproduzieren und du kannst eigentlich genau herausfinden, wo das Problem auftritt, also mit welchen Interleavings dass du dann das Problem hast. Mhm.
Aber so Software-Qualitätskontrolle wird schon wichtiger
und schwieriger. Ich glaube, es ist noch nicht ein vollumfänglich fertiges Thema. Also ich glaube, das wird nie ganz gelöst werden. So. Also es gibt verschiedene, also am einfachsten ist eigentlich, wenn du es statisch kannst probieren herauszufinden. Das heisst, ohne dass du wirklich laufen lässt, dass du den Code durchgehst und dann Reasoning, also wenn du sagst, das kann nicht vor dem passieren und darum muss das dann vor dem und das kannst du schon machen, bis zu einem gewissen Grad. Und wenn das geht, dann kannst du eigentlich auch beweisen, dass der Code korrekt funktioniert. Und das ist eigentlich das Sicherste, was du kannst machen. Aber das ist dann halt sehr kompliziert. Und du kannst auch wirklich alle Interleavings kannst du ausprobieren lassen. Das ist auch machbar von einer Maschine. Aber das gibt dann halt einen Raum, der unendlich gross kann
sein. Also sogar wenn du das kannst ausdüfteln, was er alles müsste testen, würde er jahrelang
genau
testen.
Ja.
Das tönt knifflig. Also das sagt aber auch, dass man es nicht für irgendwie jedes Hundskommunen-Programm macht, wo nur irgendwie, ich weiß auch nicht, Minesweeper kann spielen dran, dort bringt es nicht viel.
Aber dann lässt du den Benutzer das lieber abschiessen, wenn es irgendwie interlockt oder so.
Ja. Aber wann setzt man dann parallele Programmierung sinnvoll ein oder wo hat man wirklich einen Gewinn? Bei was für Projekten?
Also ich glaube, ganz klar ist es eh bei komplizierten Berechnungen oder bei Serverfarms und so, wo eh schon viele Computer haben, wo dann eben auch die Computer sehr powerful sind, also wo schon recht viele Prozessoren in diesen Computern drinstehen. Dort ist es ganz klar, dass dort
also fischt. So wissenschaftliche Sachen, genau, wo man einfach riesige Datenmengen muss durchquetschen und bearbeiten.
Und also 3D und ja. Filmsachen natürlich sowieso auch. Also irgendwie das Pixar-Studio, ich weiß nicht, wie viele Prozessoren, dass die schlussendlich dann beschäftigen, wenn sie mal so einen Film schnell wieder mal rendern.
Ich glaube, das ist auch heute immer noch, obwohl die Prozessoren immer schneller werden, doch immer noch eine anspruchsvolle. Dafür eben früher hast du nur so eine Kinoauflösung gehabt und heute musst du irgendwie 4K, also vierfaches oder achtfaches HD haben. Da hast du natürlich wahnsinnige Rechenzeiten. Und wie hast du es denn du schon in der Praxis eingesetzt?
Ja, ich glaube, also ich brauche es immer wieder mal, wenn ich genau so Sachen will, wo ich das Gefühl habe, das läuft jetzt sehr lang. Und ja, ich brauche es eigentlich jede Woche wieder mal. Also es ist nicht so, dass ich jetzt dass das sehr exotisch wäre. Also vor allem die Threads, die schnell mal einen Thread machen und etwas im Hintergrund laufen lassen. Der Vorteil ist halt auch, dass das Programm weiterläuft. Zum Teil musst du nur etwas machen, aber du willst ja, das Programm kann weiterlaufen. Das ist auch für den User etwas. Also wenn du auch schon auf dem Telefon deine UI bedienst und es ist ein Job, der länger geht, dann muss der im Background können ablaufen und dann spannst du wieder einen Thread. Und das ist eigentlich auch so etwas Ähnliches für parallel programmieren, dass dir dann die UI nicht einfriert.
Genau, also eben früher hast du klassischerweise etwas gemacht und dann ist je nachdem, ist wenn er dieses irgendein Dialogfenster hat müssen mit Daten beschicken, hat er ist halt einfach sandürlich auch so lange, bis die Daten da sind. Und heute kann man schon mal das Dialogfenster anzeigen und das, was man weiss, reinschreiben und alles andere durch einen Thread noch berechnen lassen und genau, dann, sobald man es hat, einschreiben. Also genau, ist das ein typischer Fall, wo man auch als Privatanwender mit so etwas in Berührung kommt?
Ja, ich glaube, man kommt immer, also wenn du zu Hause an die anfängst, Ferienfilm schneiden oder so, dann kommst du in Berührung. Und ich glaube, viele auch Betriebssystemprozesse sind sicher parallel. Also das wird garantiert so sein.
Aber man kann sagen, wenn heutzutage ein Informatikstudent Ja, wenn ihr jetzt die Sendung hört und euch überlegt, ob ihr Informatik studieren wollt, man redet ja immer noch davon, dass es eigentlich zu wenig gibt, Informatikermangel in der Schweiz, dann müsste man sich mit dem doch auseinandersetzen.
Ja,
ich,
also,
das gehört im Studium heute dazu.
Das ist bei meiner Zeit noch nicht lustigerweise, als ich angefangen habe. Aber jetzt
wir fragen jetzt nicht, wann du angefangen hast.
Ja. Aber jetzt haben also die Erstsemesterungen paralleles Programmieren schon, glaube ich, im ersten Jahr auf jeden Fall. Also es ist recht führend gerutscht.
Ach, tatsächlich? Ich hätte jetzt wirklich
also jetzt gedacht, ja.
Das ist jetzt etwas, wo man dann die Erste anfängt zu stressen, wenn sie schon Erfahrung haben. Ja gut, der Maggie muss jetzt schnell Türen aufmachen für unsere Nachfolger. Ich glaube, Soul Train kommt nach uns, aber das
ja,
kann nur kommen,
wenn
sie auch ins Studio kommen. Und ich glaube, haben wir noch etwas vergessen?
Nein, ich glaube, das ist wirklich wichtig. Also eben die Smartphones haben wir vorher schon angetönt, dass die haben auch schon mehrere Prozessoren drin. Also das ist wirklich so verbreitet, der fängt heutzutage, dass das Sinn macht, eben genau, dass im ersten Semester die Studenten schon gestresst
ich
werden.
So Windows, muss nicht sogar beim Windows Phone, ist das so Vorschrift, dass ein Gerät muss mehrere Kerne haben?
Das kann sein. Also ich glaube, die meisten haben heute also kaufst du kaum ein Telefon mit nur einem Prozessor, im nächsten Jahr sowieso wahrscheinlich nicht mehr.
Genau. Ja, jetzt haben wir alle unsere Threads ordnungsgemäß abgearbeitet und ordentlich terminiert. Das heisst, die Sendung könnte entladen und an Garbage Collector übergeben werden. Stimmt das? Gehört schon dazu, der Garbage Collector, oder? Der am Schluss aufräumt. Der
ja, also der gehört allgemein zum Programmieren. Sonst haben wir das Problem mit dem Speicherleak.
Genau, das ist.
Wenn das Programm so viel Memory braucht, das ist, wenn es rot wird.
Und es immer mehr und es irgendwann mal stirbt es einfach, weil es keinen Speicher mehr überkommt. Das, bei Firefox kann man das immer mal wieder beobachten, zum Beispiel. Wie auch immer, nächste Woche sind wir dann ein bisschen anwenderfreundlicher wieder unterwegs. Dann geht es um Podcasts und Blogs. Jetzt haben sie die Tür immer noch nicht offen. Wie auch immer, wir geben Empfehlungen ab und schauen, wie sich Podcast-Szene global und in der Schweiz im Moment präsentiert. Falls ihr Lob, Tadel, Themenwünsche, Fragen habt, nicht alles klar geworden ist mit dieser parallelen Programmierung oder wenn ihr wollt wissen von der Kummerbox Live, wenn ihr könnt ein Problem lösen könnt, dann schickt uns die Themen, die Anliegen auf digital@stadtfilter.ch. Wir sagen Ciao miteinander, mein Name ist Matthias Schüssler.
Und ich bin der Maggie. Tschüss zusammen.
Macht's gut.
Digital wird euch präsentiert von Maestro. Installiert, funktioniert.